Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Und zwar sind wir heute an Lukas 9 dran, ab Vers 57. Ich möchte aber des Zusammenhangs wegen, dass wir heute ab 9,51 nochmals lesen. Darf ich bitten? Und zwar zunächst einmal bis Kapitel 10, Vers 20.
Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hin gerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie: Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie auch Elia tat? Er wandte sich aber um und schalt sie, und sie gingen nach einem anderen Dorf. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlege. Er aber sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer: Ich will dir nachfolgen, Herr, zuvor aber erlaube mir, Abschied zu nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Niemand, der seine Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Nach diesem aber bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her, in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Er sprach aber zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter Wölfe. Tragt weder Börse noch Tasche noch Sandalen, und grüßt niemand auf dem Weg. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. In diesem Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie haben, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Und in welche Stadt ihr kommt und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird, und heilt die Kranken darin und sprecht zu ihnen: Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In welche Stadt ihr aber gekommen seid und sie nehmen euch nicht auf, da geht hinaus auf ihre Straßen und sprecht: Auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen hängt, schütteln wir gegen euch ab. Doch dies wisst, dass das Reich Gottes nahe gekommen ist. Ich sage euch, dass es Sodom an jenem Tag erträglicher gehen wird als jener Stadt. Weh dir, Chorazin, weh dir, Bethsaida. Denn wenn in Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche sitzend Buße getan. Doch Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen im Gericht als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Wer euch hört, hört mich, und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Macht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts soll euch irgendwie schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen in den Himmeln angeschrieben sind.
Vielen Dank. Wir haben ja gesehen, dass das Lukas-Evangelium aus zwei Hauptteilen besteht. Der erste Teil geht bis 9, Vers 50. Und letztes Mal haben wir mit 9, 51 den zweiten Hauptteil, der bis zum Schluss geht, begonnen. Diese zwei Teile verhalten sich gegeneinander so. Der erste Teil zeigt den Weg des Sohnes Gottes aus der himmlischen Herrlichkeit in diese Welt, und der zweite Teil zeigt einen Weg aus dieser Welt zurück in die Herrlichkeit. Und zwar wird dieses Kommen beschrieben als einen Besuch. Können wir das kurz aufschlagen? Lukas 1. Und zwar könnte jemand lesen aus dem sogenannten Benediktus, dieses Lob von Zacharias, Lukas 1, 68.
Und Zacharias, sein Vater, wurde mit Heiligem Geist erfüllt und weissagte und sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, dass er sein Volk angesehen und ihm Erlösung geschafft hat.
Jawohl. Und jetzt das, was bei dir übersetzt ist mit angesehen, ist das Wort episkeptomai, und das heißt eigentlich besuchen. Also darum hat das die Elberfelder CSV und auch die Alte, dass er sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet hat. Und dann kommt dieser Ausdruck nochmals vor in Vers 78. Du kannst Vers 77 dazu lesen, um seinem Volk Erkenntnis.
Und um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, mit der uns der Aufgang aus der Höhe besucht hat.
Ja, siehst du, das gleiche Wort ist hier mit besucht übersetzt. Und noch ein drittes Mal in Kapitel 7, Vers 16, das ist die Auferweckung des Jünglings zu Nein. So, jetzt sind wir gespannt, wie es da übersetzt ist bei dir.
Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden und ergab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht und sie verherrlichten Gott und sprachen: Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden und Gott hat sein Volk besucht.
Ja, genau. Also dreimal, Gott kommt zu uns auf Besuch. Und zwar das Licht aus der Höhe kommt in diese finstere Welt hinein und bringt eben Heil und Rettung. Und nun ab 9, Vers 51, da kommt die Wende. Und zwar liest du nochmals diesen Wendepunkt. Das ist alles Repetition vom letzten Mal. 9, 51.
Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen.
Jawohl, und noch Vers 53. Sie kommen da durch Samaria hindurch und...
Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war.
Jawohl. Also hier, es erstaunt, wir sind von den Kapiteln her in der Mitte ungefähr des Evangeliums mit 24 Kapiteln. Und trotzdem heißt es hier, es geschah, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten. Und Aufnahme, das haben wir letztes Mal gesehen, bedeutet seine Himmelfahrt, dass er aufgenommen wird in die Herrlichkeit. Übrigens in 1. Timotheus 3, Vers 16, in diesem anerkannt großen Geheimnis, sagt Paulus, Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Und dann kommen weitere Dinge, die zu diesem Geheimnis gehören. Und der sechste Punkt ist, aufgenommen in Herrlichkeit. Das ist genau der Ausdruck, also entsprechend aufgenommen in Herrlichkeit. Aber wichtig, es heißt dort nicht aufgenommen in die Herrlichkeit. Das wäre natürlich auch korrekt. Aber aufgenommen in Herrlichkeit. Die Herrlichkeit ist ja im Alten und im Neuen Testament an vielen Stellen eine Bezeichnung für die Schechina, für diese wundersame Wolke, lichte Wolke am Tag und Feuersäule des Nachts. Und es ist so, dass der Herr Jesus, als er auffuhr, sagt Apostelgeschichte 1, wurde er von einer Wolke aufgenommen. Und dann verschwand er. Und das war die Schechina, aufgenommen in Herrlichkeit. Nun, hier wird gesagt, also 9,51, die Zeit kommt, dass ich die Aufnahme erfüllen musste. Und dann wird aber gesagt, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. Nun, Jerusalem bedeutete die schrecklichsten Leiden des Herrn. Also sein Weg führte in die Herrlichkeit, aber über Jerusalem, über die Leiden in die Herrlichkeit. Und er hat sich aber fest entschlossen, diesen Weg zu gehen, auch diesen Preis eben zu bezahlen, nach Jerusalem zu gehen, um schließlich in die Herrlichkeit zu gehen. Ja, Christoph?
Rein, also jetzt nicht prophetisch, aber sind auch Leute außerhalb von Jerusalem gekreuzigt worden? Also oder an anderen Gegenden?
Ach so, ob die Frage ist, ob die Römer Menschen nur in Jerusalem kreuzigten oder auch sonst irgendwo, überall. Und das konnte also sogar auch irgendein Baum am Weg sein, den sie benutzen konnten, um jemanden ganz spontan zu kreuzigen.
Aber sie hätten ihn auch theoretisch woanders kreuzigen können, schon vorher.
Genau, irgendwo, ganz genau. Aber im Plan Gottes war vorgesehen, dass der Messias in Jerusalem sterben sollte. Nämlich im Land Moria, sagt 1. Mose 22. Auf einem der Berge im Land Moria. Also nicht auf dem Berg Moria, das wäre ja der Tempelberg, aber auf einem der Berge im Land Moria, das war festgelegt. 1. Mose 22.
In manchen Fällen haben die Römer ihre Straßen mit Kreuzen aufgestellt und dann alle dort gekreuzigt.
Ja, genau. Korrekt, also die Römer haben gekreuzigt, besonders an öffentlichen und viel besuchten Orten, um die Massen abzuschrecken. Ja.
Die Hauptstraße nach Rom war eine klassische Kreuzigungsstraße.
Eben, um die Leute abzuschrecken, öffentliche Straßen, wenn möglich. Aber deine Frage ist beantwortet, Kreuzigung konnte irgendwo stattfinden. Aber eben, für den Herrn Jesus war klar, der Plan des Vaters über Jerusalem in die Herrlichkeit. Und er war so entschieden, diesen Weg zu gehen, dass es hier heißt, dass er sein Angesicht feststellte, nach Jerusalem zu gehen. An welche Stelle erinnert das einen im Alten Testament?
Jesaja.
Sehr gut. Jesaja?
Ja, irgendwo in den 40ern.
Ein bisschen dazu und schon bist du dort. Jesaja 50. Nicht wahr? Es gibt in Jesaja 5 Gottesknecht-Gedichte, wo der Messias beschrieben wird als Knecht Gottes. Jesaja 42, dann Jesaja 49, dann
52.
Eben 50 noch zuerst und dann Jesaja 52, 13 und 53, ja, das ist eines. Jesaja 53 und schließlich
61.
Jesaja 61, genau. Also, im dritten Gottesknecht-Gedicht liest du bitte von Vers 3 an, in Jesaja 50.
So, ich kleide die Himmel in Trauerschwärze.
Ja, genau, genau das.
Ich kleide die Himmel in Trauerschwärze und lege ihnen Sacktuch als Kleidung an.
Jawohl, das ist ja geschehen dann in den 3 Stunden der Finsternis am Kreuz. Aber dann hören wir die Stimme des Messias, Vers 4.
Der Herr, Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr, Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Aber der Herr, Herr, hilft mir. Darum bin ich nicht zu Schanden geworden, darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde.
Ja, mal bis dahin. Es geht noch weiter. Also da werden die Leiden auch vor Pilatus beschrieben. Ich bot meinen Rücken den Schlagenden, meine Wangen den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Übrigens aus dieser Stelle kann man, das ist nur so nebenbei, weil manche Leute fragen, wie hat der Herr ausgesehen? Und die Bibel sagt uns ja nichts. Und dann kommt die Frage, ja, aber hatte er einen Bart oder keinen? Und ich sehe es dir gerade an, du hast eine Antwort. Wie?
Doch.
Ja, was? Ich habe nichts gelesen von Bart.
Ja, es heißt in die Raufen, also in die, ja,
Raufenden. Meine Wange bot ich den Raufenden. Raufen geht so. Da muss man da ziehen, ja? Das ist Raufen. An den Haaren der Backen. Ja, das war natürlich auch normal, dass Juden Bärte trugen.
Hätte er denn auch lange Haare gehabt?
Da wäre ich auch gerade drauf gekommen. Also deine Frage ist sehr naheliegend. Hatte der Herr lange Haare? Nein. Denn in Israel hatten Männer, bei den Männern nur Nazirer, ausnahmsweise lange Haare, nach 4. Mose 6. Denn das freiwachsende Haar ist in der Bibel ein Bild der Hingabe und der Treue. Und die Nazirer, die haben sich dem Herrn geweiht für eine Zeit. Es gibt auch solche Nazirer, die waren lebenslänglich. Und für die Zeit ihrer Weihe durften sie die Haare nicht schneiden. Aber der Herr war kein Nazirer, denn er hat Tote berührt. Das durften Nazirer nicht nach 4. Mose 6. Den Jüngling zu nahen und all die er verweckt hat. Und dann ist es noch so, der Herr hat Wein getrunken. Haben wir gesehen in Lukas, in den früheren Kapiteln. Und Nazirer durften keinen Wein trinken. Noch jemand wollte was fragen? Oder war das schon beantwortet? Ohne zu wollen. Ja, gut. Aber eben, es ging mir darum, der Herr sagt hier prophetisch, darum machte ich mein Angesicht wie einen Kieselstein und wusste, dass ich nicht würde beschämt werden. Kieselstein muss man in eine Hand nehmen und drücken und in der anderen Hand ein hartes Brot. Ja? Da krost es und mit dem Kieselstein ist nichts zu machen. Ja? Der ist der Inbegriff von Stärke. Ein Kieselstein, wenn man den mit Wucht gegen einen Felsen schießt, erwartet man nicht, dass er spaltet, ja? Dass er sich spaltet, sondern dass er reflektiert wird. Er ist so hart. Und damit will der Herr sagen, ich habe mich ganz fest entschlossen, nichts soll mich abhalten von diesem Weg. Und das lesen wir jetzt hier eben in Lukas 9. Der Herr hat sein Angesicht festgemacht, nach Jerusalem zu gehen. Nichts und niemand konnte ihn von dem Weg der Leiden, die aber schließlich in die Herrlichkeit führen sollten, abhalten. Auch nicht ein Petrus, der in Matthäus 16 in Caesarea Philippi sagt, als der Herr von den Leiden sprach, dies widerfahre dir nicht. Geh hinter mich, Satan. Nichts und niemand konnte ihn abhalten. Und auch dort im Garten Gethsemane, wo der Herr Jesus noch einmal so deutlich vor sich gesehen hat, die Schrecken von Golgatha, die auf ihn kommen sollten, die Leiden von den Menschen, durch die Kreuzigung und alles, was damit verbunden war, und dann die Leiden von Seiten Gottes. Wenn er der Sündenträger sein würde in den Stunden der Finsternis, wo Gott ihn schlagen würde und sein Zorn ihn treffen würde, nach Psalm 88, Jesaja 53, Vers 10, Sacharja 13, Vers 7, Schwert der Wache wieder meinen Hirten, wieder den Mann, der mein Genosse ist. Da sah der Herr das nochmals und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, aber seine Überzeugung war völlig klar, er ging diesen Weg. Und wir sehen dann auch in Johannes 19, als diese große Schar von Soldaten und Tempelwächtern und so weiter kamen, um ihn zu verhaften. Der Herr ist aus dem Garten hinausgegangen und hat gesagt, wen suchet ihr? Jesus, den Nazaräer. Und dann fielen sie rückwärts zurück, wie das im Psalm 27 vorausgesagt ist. Und dann nochmals, wen suchet ihr? Und schließlich sagt der Herr, wenn ihr mich sucht, so lasst diese gehen. Also er stellt sich schützend vor seine Herde hin und der gute Hirte ist bereit, den Weg zu gehen nach Golgatha. Und schließlich in Johannes 19 lesen wir, sein Kreuz tragend, gemeint ist der Querbalken, ging er hinaus zur Schädelstätte. Das war dieser entschiedene Weg.
Ja? Der Herr hat gesagt, lass diese gehen, wenn er mich sucht. Das bezieht sich auch darauf, auf die Gemeinde. Der Herr ist stellvertretend für die Gemeinde gestorben, so wie für die Ehe.
Ja, genau, also so wie der Herr sich vor die Jünger stellte, das bedeutet, er ist überhaupt für jeden, der an ihn glauben sollte, so schützend davor gestanden. Auch vor, eben, das bedeutet, auch für die Gemeinde wollte er in den Tod gehen.
Genau, Beispiel könnte man jetzt Epheser
5, genau, wo der Herr Jesus sich hingibt in den Tod und das ist das Beispiel für die Ehe. So soll ein Mann sich seiner Frau gegenüber verhalten. Genau. Carlo, du wolltest noch was sagen?
Entschuldigung, ja, wegen den Haaren. Es ist ja so, in der Offenbarung 1 lesen wir ja, dass der Johannes ja den Herr Jesus gesehen hat und es steht da, dass er ihn gesehen hat. Vers 14, sein Haupt aber und die Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Hätte Herr Jesus, kann man von dem her sagen, ist er da als ein älterer Mann wird dargestellt, mit weißen Haaren, oder ist das einfach symbolisch?
Ja, Johannes hat den Herrn Jesus in Johannes 1, Vers 14 gesehen. Und da wie gesagt, seine Haare waren weiß. Ja? Und das bedeutet, die Beschreibung hier entspricht genau der Beschreibung in Daniel 7, der Alte an Tagen. Ich meine, in Daniel 7 sieht man den Sohn des Menschen auf den Wolken des Himmels. Er kommt, um das Reich Gottes aufzurichten. Und dann wird er vor den Alten an Tagen gebracht und übernimmt das Reich aus seiner Hand. Und da wird klar unterschieden, der Alte an Tagen und der Sohn des Menschen. Es ist Gott und der Messias als Mensch. Und jetzt die Überraschung in Offenbarung 1, sind die beiden Kennzeichen, der Alte an Tagen, und er wird ja beschrieben wie ein Sohn des Menschen, seht ihr da? Der Sohn des Menschen wird hier vereinigt. Und das zeigt eben seine Gottheit und Menschheit. Genau. Ja, aber jetzt wollen wir nochmals zu Lukas 9 zurück. Oder war da noch eine wichtige Frage? Verzeihung. Gut. Lukas 9, der Herr geht also ganz entschieden diesen Weg nach Jerusalem. Und wir haben das letztes Mal schon gesehen, sie gehen durch Samaria, sie kommen da in ein Dorf der Samariter und da heißt es in Vers 53, sie nahmen ihn nicht auf. Und das erinnert uns ja an den ersten Teil, der Herr Jesus kam aus der Herrlichkeit in diese Welt und in der Herberge war kein Platz für ihn, sie nahmen ihn nicht auf. Und jetzt, wo der Herr aus der Welt weggeht in die Herrlichkeit, da ist die Herberge für ihn auch verschlossen. Nun, diese Samariter, die sehen, dass er nach Jerusalem geht. Und da war ja eine, das haben wir letztes Mal behandelt, nur ganz kurz als Zusammenfassung, da bestand eine religiöse Feindschaft zwischen Juden und Samariter, die sich besonders entzündete an der Frage, wo ist der richtige Ort der Anbetung? Die Juden wussten es richtig, weil sie das ganze Alte Testament anerkannten, Jerusalem. Die Samariter wussten es nicht, weil sie nur die 5 Bücher Mose anerkannten und den Rest des Alten Testaments ablehnten. Und sie sagten, nein, auf dem Gerizim. Und das gab eine gewaltige Spannung zwischen diesen beiden Volksgruppen. Und wir sehen, diese Samariter haben den Herrn Jesus nicht abgelehnt als Messias. sondern sie dachten, das ist ein Jude und er geht nach Jerusalem und das geht schon gar nicht. Das ist falsch, dieser Ort der Anbetung, Jerusalem. Und das erklärt dann auch, das haben wir letztes Mal schon angeschaut, die beiden Jünger, Jakobus und Johannes, werden zornig. Und die sagen, Herr, sollen wir wie Elia Feuer vom Himmel herabholen? Sie konnten sich also damit berufen auf 2. Könige 1. Und gerade vor kurzem waren sie ja Elia persönlich begegnet. Nicht wahr? Auf dem Berg der Verklärung. Ja, das war gerade vorher in 9, Vers 30. Mose und Elia erschienen in Herrlichkeit. Das war eine Vorwegnahme der Auferstehung. Sie erscheinen in Herrlichkeit. Und da hatten sie Kontakt mit ihnen. Sollen wir wie Elia? Und der Herr verweist es ihnen ganz scharf. Und es ist so übrigens in Vers 56, der Mehrheitstext hat einen Satz mehr als was am Anfang vorgelesen wurde, denn das war der Minderheitstext. Und der Herr sagt, und das ist bezeugt durch die Masse der Handschriften, und sprach, ihr wisst nicht, welches Geistes ihr seid. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu retten. Das sagt der Herr Jesus. Nun, er verweist es ihnen ganz scharf. Macht das nicht so, wie Elia das gemacht hat. Aber es ist nicht so, dass der Herr Jesus grundsätzlich gegen Feuer vom Himmel wäre. Denn in Kapitel 10 haben wir gelesen, er schickt da die 70 aus und er sagt, wenn ihr in eine Stadt kommt und man nimmt euch nicht auf, dann sollt ihr, Vers 11, 10 Vers 11, auch den Staub, sollen sie sprechen, auch den Staub, der uns aus eurer Stadt an den Füßen haftet, schütteln wir gegen euch ab. Und dann sagt der Herr Jesus in Vers 12, ich sage euch, dass es Sodom an jedem Tag erträglicher gehen wird als jener Stadt. Und Sodom war ja die Stadt, die durch Feuer vom Himmel vernichtet wurde. Warum ist der Herr so gnädig bei diesen Samaritern? Weil die wirklich nicht erkannten, wer er war. Und der Herr Jesus sagt das auch der samaritischen Frau in Johannes 4, ihr betet an und wisst nicht was. Wir beten an und wissen was, denn das Heil ist aus den Juden. Also der Herr macht ganz klar, wir Juden haben die richtige Erkenntnis. Warum? Weil wir die ganze Bibel nehmen. Und ihr habt nur einen Teil der Bibel. Und so hat der Herr diesen Samaritern damals noch eine besondere Gnade gewährt. Und glücklicherweise ist da nicht Feuer vom Himmel gekommen. Denn wenn wir denken, später in Apostelgeschichte 8, also bald nach Pfingsten, geht der Philippus als Evangelist nach Samaria, predigt und es gibt eine so große Erweckung. Ganz viele Samariter kommen zum Glauben und erkennen, dass Jesus der Messias ist. Und wer muss dann noch hingehen und Hände auflegen?
Petrus und Johannes.
Petrus und Johannes, dieser Johannes. Der legt ihnen Hände auf, um zu zeigen, wir Gläubige aus der Juden sind eins mit euch, Samaritern. Und erst als die Samariter diese Einheit anerkannten, hat Gott dann mit der Gabe des Heiligen Geistes geantwortet. Sonst hätte es die erste Kirchenspaltung gegeben. Aber ausgerechnet Johannes muss die Hände auflegen und sehen, ah, wie haben wir uns geirrt. Und der Herr hat damals gesagt, ihr wisst nicht, welches Geistes ihr seid. Denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu retten. Und der Herr sah, dass da aus den Samaritern noch eine große Frucht entstehen würde. Heute gibt es nicht mehr so viele Samariter. Wie viele etwa? So ungefähr? 600 bis 700, genau. Und zwar die Hälfte wohnt in Cholon, südlich von Tel Aviv, und die anderen wohnen auf dem Berg Garizim, im sogenannten besetzten Westjordanland. Ja, und warum sind die heute nur noch so ein kleiner Überrest, der existiert? Wenn man denkt, das jüdische Volk wurde verfolgt durch Jahrhunderte hindurch. 13 Millionen Tote vom Jahr 70 bis ins 20. Jahrhundert. Und trotzdem, wir rechnen weltweit mit wie vielen Juden? 14 Millionen plus, genau. Und das auch noch nach der Judenvernichtung durch die Nazis. Also schon erstaunlich. Nun, es gibt verschiedene Gründe. Einerseits haben die Samariter in den letzten 2000 Jahren auch eine ganz furchtbar kriegerische Geschichte erlebt, wo sie furchtbar auch abgemetzelt worden sind. Aber es gibt noch einen ganz schönen Grund. Viele Samariter wurden gläubig an den Messias. Und dadurch verloren sie dann in der Folge ihre samaritanische Identität. Also wenn man mit Gentests vorgehen würde, dann würde man natürlich in anderen Volksgruppen eben immer noch samaritanische Linien finden, die aber eben schon von Generationen her ihre Identität verloren haben, weil sie ihre Identität, beziehungsweise ihre Vorfahren, ihre Identität in Jesus Christus gefunden haben. Ja, und
die Reduzierung hat ja auch damit zu tun, dass sie ein geringer Teil waren und keine Genvermischung reinkam.
Nein, das hat nicht mit der kleinen Zahl zu tun. Also du sagst, das Problem der Inzucht. Das ist heute ein Problem und seitdem eben nur noch eine solche kleine Gruppe ist. Und die heiraten nur unter sich. Aber das Problem ist dann, die bekommen schon Kinder. Die vermehren sich schon, aber 10% sind behindert. Und darum hat die israelische Regierung schon vor Jahren aufgerufen, wer würde gerne zu den Samaritern übertreten als Frau und da hinein heiraten, um den Genpool der Samaritaner aufzufrischen. Und das ist also effektiv geschehen. Ja, aber jetzt gehen wir weiter. Verse 57 bis 62, da werden uns gezeigt, wie Menschen von dem Herrn Jesus aufgerufen werden, ihm nachzufolgen, beziehungsweise sie machen selber einen Vorschlag. Ja, sehen wir, ab 9,51 wird jetzt im Evangelium der Weg beschrieben des Herrn Jesus, der schließlich endete in Jerusalem. Aber er geht durch alle möglichen Ortschaften noch von Israel. Aber es wird alles gesehen als ein Weg und das Ziel ist Jerusalem und dann die Herrlichkeit. Und das wird jetzt auch so ständig beschrieben, nicht wahr? Schon Vers 52. Er sandte Boten vor seinem Angesicht her und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samaritaner, um Vorbereitungen für ihn zu treffen. Diese große Reisegesellschaft, die konnte nicht einfach irgendwo zu einer Herberge kommen und sagen, da sind wir. Da muss man also hingehen und abklären, sind so viele Übernachtungen möglich und mit der Verpflegung, dann müssen die auch einkaufen. Muss das praktisch sehen. Aber eben, sie sind da auf dem Weg. Und dann geht es weiter in Vers 57, und als sie auf dem Weg dahin zogen, und jetzt sehen wir, mit dreien spricht der Herr Jesus über Nachfolge. Also es geht um das Thema, dass andere auch diesen Weg mit dem Herrn Jesus gehen, nach Jerusalem. Und dann Kapitel 10, Vers 1, danach aber bestellte der Herr auch 70 andere und sandte sie zu je zwei vor seinem Angesicht her in jede Stadt und jeden Ort, wohin er selbst kommen wollte. Also auch da sehen wir, die Reisegesellschaft geht voran und die 70 gehen auch voran, schon als Vorhut, und dann kommt er hinten nach. Aber sie sind alle unterwegs. Und so könnte man weiterfahren, wie Lukas das immer so beschreibt als Reise. Zum Beispiel noch möchte ich hinweisen auf 10, Vers 38. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Eine gewisse Frau aber mit Namen Martha und so weiter. Es ist dieser Weg durch Leiden in die Herrlichkeit. Und das ist das grundlegende Vorbild für den Weg der Gläubigen überhaupt. Schauen wir uns mal an in Apostelgeschichte 14. Der Apostel Paulus hatte auf der ersten Missionsreise verschiedene Gemeinden gegründet. Und gleich am Ende der Reise geht er nochmals zurück und besucht diese entstandenen jungen Gemeinden, um sie zu stärken. Lukas beschreibt das in Apostelgeschichte 14, liest uns Edmund vor, 21 und 22.
Das ist die Rückkehr nach Derbe und Antiochien. Ja. Und als sie jener Stadt das Evangelium verkündigt und viele zu Jüngern gemacht hatten, kehrten sie nach Lystra und Ikonium und Antiochien zurück. Sie befestigten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren und sagten, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen.
Also dieser Dienst wird von Lukas nur ganz kurz zusammengefasst. Und zwar wird klar gemacht, Paulus hat die Seelen befestigt und er hat sie ermahnt, im Glauben zu verharren. Übrigens, ermahnen bedeutet im Griechischen gleichzeitig ermutigen. Es ist diese Art von Ermahnung, die Mut macht für den richtigen Weg. Ja? Und all das wird auf den Punkt gebracht. Paulus erklärt ihnen, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Sehen wir, das ist genau das Gegenteil des Wohlstandsevangeliums, das weltweit gepredigt wird. Und besonders in der dritten Welt ganz viele Leute mitreißt. Es wird ihnen vorgestellt, wenn man Christ wird, dann geht es einem gut und man kann mit Wohlstand rechnen und mit wirtschaftlichem Aufschwung und so weiter. Das kann sein. Ja? Natürlich, weil dann auch eine andere Arbeitsmoral kommt, verbunden mit Fleiß, Ehrlichkeit. Aber da haben wir nicht eine Verheißung. Und das ist ein falsches Evangelium. Aber hier erklärt der Paulus, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Zuerst leiden, dann die Herrlichkeit. Jerusalem und dann die Aufnahme in die Herrlichkeit. Ja, Carlo?
Entschuldigung, es gibt Leute, die machen aus dem Vers, sagen sie, dass die Gläubigen durch die Drangsalszeit durchgehen. Aufgrund von dem Vers.
Ja, also du sagst, gewisse sagen, Apostelgeschichte 14, 22 lehre, dass wir durch die Drangsal hindurchgehen müssen. Aber wenn man sagt, die Drangsal, meint man ja die große Drangsal. Aber hier sagt der Apostel Paulus nicht, dass wir durch die große Drangsal in das Reich Gottes eingehen müssen, sondern dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Und das bedeutet eben, dass der Christ durch Schwierigkeiten hindurchgeht in seinem Leben, das ist normal. Und dann kommt, erst danach kommt die Herrlichkeit. Also man muss genau lesen. Hier steht einfach viele Trübsale, aber da steht nichts von der großen Drangsal. In Bezug darauf hat die Gemeinde die Verheißung in Offenbarung 3, Vers 10, ich werde dich bewahren vor der Stunde der Versuchung. Und die Stunde der Versuchung, das ist die Zeit, wenn der Antichrist auftreten wird. Und die findet ja sogar noch statt vor der großen Drangsal. Und der Herr sagt, ich bewahre dich vor der Stunde der Versuchung. Übrigens nicht vor der Versuchung, sondern vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Ja, gut, aber gehen wir weiter. Lukas 9, wir sehen also, einer kommt und sagt in Vers 57, ich will dir nachfolgen, wohin irgend du gehst. Und die Antwort des Herrn Jesus, wie kann man die mit anderen Worten auf den Punkt bringen? Was stellt er ihm vor?
Es ist nicht leicht oder sehr schwierig, mir nachzufolgen.
Also Nachfolge ist nicht leicht, sondern schwierig, genau.
Du wirst geprüft werden, verschiedene Verfolgungen erleiden möglicherweise.
Gut, jetzt hier in diesem Beispiel sagt der Herr nicht, dass man durch Verfolgungen gehen muss. Und das stimmt ja. Aber hier heißt es, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Also der Jesus kam in diese Welt, aber er konnte nicht sagen, da bin ich zu Hause. Natürlich, wir wissen ja, er ist ja in Nazareth aufgewachsen, und dann ist er umgezogen nach Kapernaum. Und dann begann er seinen öffentlichen Dienst. Und da könnte man sagen, ja gut, eben wenn er da vom Dienst sagt, er hat keinen Ort, sein Haupt hinzulegen, aber er hat ja doch einen Ort gehabt in Kapernaum. Ja, was war das in Kapernaum? Das war das Haus von Petrus und Andreas. Das war nicht sein Haus. Er war dort quasi als Gast aufgenommen, aber er hatte kein Haus in Kapernaum. Und der Herr macht ihm klar, wer mir nachfolgen will, muss sich im Klaren sein, dass wir dann dass man dann hier auf der Erde nicht wirklich zu Hause ist. Und das kann bedeuten, dass man eben auch auf ein Zuhause verzichten muss. Und wäre er da dem Herrn nachgefolgt? Die Jünger waren mit ihm unterwegs und da ging es also nicht darum, dass man das Zuhause einfach so genießen könnte. Ja?
War es damals nicht auch so, dass die Rabbiner auch ihre Schüler so um sich gesammelt hatten?
Ja.
Dass vielleicht auch das meint, ihr könnt nicht einfach zu mir nach Hause kommen und ich lehre euch bei mir zu Hause?
Ja, gut, aber hier geht es schon darum, dass der Herr sagt, er hat nicht einen Ort, wo er zu Hause ist. Jeder Fuchs hat eine Höhle, das ist seine Höhle. Und jeder Vogel hat ein Nest und weiß, da hat kein anderer ein Anrecht, sondern nur er und seine Familie. Aber der Herr sagt, ich habe so keinen Ort, den ich wie die Vögel mein Nest nennen könnte oder der Fuchs, wenn er sprechen könnte, das ist meine Höhle. Ja? Und dann kommt ein zweites Beispiel. Da sagt der Herr selber einer Person, folge mir nach. Und wie du sagst, das hat schon sehr viel zu tun mit einem Rabbiner und seinen Schülern. Denn das war der Aufruf, einen Rabbiner, Schüler, berief, um bei ihm zu studieren, konnte er sagen, folge mir nach. Und der Herr sagt, folge mir nach. Und dann, was ist das Problem bei dem? Auf den Punkt bringen.
Problem, dass ich dies
zuerst.
Ich zuerst. Oder du könntest noch schöner sagen, als wenn du sein Advokat wärst, eigentlich nicht er denkt nicht an sich, sondern?
Familie.
Ja, einen Vater. Kann ich noch zuerst meinen Vater? Also, Familienpflichten zuerst. Und der Herr sagt, das geht nicht. Aber wir müssen uns im Klaren sein. Der Herr zeigt in den Evangelien und auch das Wort Gottes im Gesamten, wie wichtig es ist, unsere Verpflichtung gegenüber den Angehörigen. Also das schreibt er nicht klein. Aber das Problem ist, wenn einer kommt, die Pflicht gegenüber den Angehörigen ist höher als die Nachfolge. Dort ist das Problem. Er hätte das gar nicht sagen müssen. Der Herr hätte ihm schon gesagt, schau, da hast du eine Aufgabe. Und dann kommt dazu, der Herr sagt grundsätzlich, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Da meint er die geistlich Toten. Die können das auch. Es gibt Aufgaben in diesem Leben, das können alle möglichen Menschen, da muss man nicht wiedergeboren sein, ein Christ sein. Das können Ungläubige auch. Und es gibt Dinge, das können die Ungläubigen nicht. Das Reich Gottes predigen. Und so ist es ja auch im Spital. Ich meine, der Chirurg, der könnte auch den Operationssaal putzen. Aber es ist doch sinnvoll, dass man das so getrennt hat, dass die Putzfrau oder das ausgebildete Personal, das kann, putzt, die Putzfrau den Boden und die anderen mehr Ausgebildeten dann die Geräte, aber nicht der Chirurg. Und so sagt der Herr, setze nicht Dinge voran, die grundsätzlich auch andere tun könnten, sondern überleg das, was nur du kannst, im Gegensatz zu Ungläubigen, und das ist verkündige das Reich Gottes. Und dann ein drittes Beispiel. Der sagt auch wieder, ich will dir nachfolgen, Herr. Und was ist bei ihm das Problem?
Er will zu Hause noch Abschied nehmen, bevor er geht.
Ja. Gut, das wäre ja vielleicht noch schneller gegangen als das mit dem Begraben. Wobei übrigens, dort muss man ja auch nicht unbedingt denken, dass der Vater gerade am Morgen vor diesem Ereignis gestorben war. Ich meine, im Judentum begräbt man normalerweise am gleichen Tag. Und wenn wirklich ein Problem ist und Argentinien und so und dann kann auch ein Tag Verspätung noch sein. Aber das ist normal, am gleichen Tag wird beerdigt. Und die Gräber haben natürlich schon eine viel größere Bedeutung. In Israel werden Gräber nicht mehr aufgehoben, wie bei uns. Und das bringt übrigens im Moment riesige Probleme in Israel. Man hat kaum Platz mehr, um zu beerdigen. Und darum geht man jetzt bereits schon in die Tiefe. Also macht Stockwerke runter und mit kleinen Nischen, wo man beerdigt, und es wird immer teurer. Es ist nicht mehr zu bezahlen. Und, aber wenn man nicht bezahlen kann, dann muss der Staat das bezahlen. Ja, also das nur so nebenbei. Aber eben, das konnte natürlich auch bedeuten, lass mich noch meinen Vater begraben, er ist alt und er stirbt bald. Und wenn das dann alles erledigt ist, dann komme ich. Ja, also es wird ja nicht gesagt. Es wird einfach gesagt, ich möchte zuerst den Vater begraben. Und der Herr sagt, nein, die Prioritäten sind anders zu setzen. Obwohl er die Pflichten achtet. Und das auch beim Abschied nehmen. Aber der Herr sagt, das geht auch nicht. Und der hätte sich berufen können auf 2. Könige 19, Vers 20. Nicht wahr? Elia. Der große Prophet Elia. Jetzt sind wir schon wieder bei dem. Merken wir, wie oft der vorkommt da. Oder in der Anspielung vorkommt. Der Prophet Elia hat Elisa berufen. Und dann ist Elisa noch zuerst hingegangen, hat Abschied genommen von der Familie. Und dann sind sie beide miteinander zum Dienst gegangen. Also hätte er sagen können, ich mache das Gleiche wie Elisa. Aber hier ist es wieder, die Prioritäten sind falsch gesetzt. Wir können nicht sagen, der Herr hätte ihm das verwehrt. Aber er sagt, ich folge dir nach, aber. Und das geht nicht. Das geht nicht. Und dann sagt der Herr, niemand, der die Hand an den Pflug gelegt hat und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Also beim Pflügen, das ist ja bekannt, auch wenn das nicht mehr in unserer Kultur normal ist. Furchen gerade ziehen konnte man nur so, wenn man ein... Ja? Man muss genau einen Punkt am Ende des Ackers fixieren und so die Furche ziehen. Und schaut man zurück, garantiert wird es krumm.
Das ist heute in der Landwirtschaft noch so. Also man hat ja ein GPS, aber nicht einen Traktor. Normalen Traktor, aber
da. Normalen Traktor, ja, da bist du Spezialist.
Also eben, also jetzt nicht kaum ein GPS, da muss man immer noch das Ende vom Feld auf der anderen Seite im Bild haben.
Gut, vielen
wenn
Dank.
Wenn man zurückfährt, dann wird.
Geht einfach nicht. Jawohl. Und so zeigt der Herr in der Nachfolge die richtige Blickrichtung. Das ist entscheidend. Und dann kommen wir zu Kapitel 10. Der Herr schickt jetzt noch 70 andere aus. Wir hatten ja schon die Aussendung der Zwölfe in Kapitel 9, Vers 1. Und jetzt sehen wir, der Herr hat noch viel mehr Jünger. Die Zwölf waren nur 12 Jünger aus all den Jüngern, die er zu Aposteln machte. Und zwar im Blick auf die 12 Stämme Israels. Und jetzt schickt der Herr also noch 70 andere vor sich her. Jemand wollte was sagen? Nein? Ah, da hinten.
Ich wollte fragen, was ist der Unterschied zwischen Nachfolgen und Glauben?
Was ist der Unterschied zwischen Nachfolgen und Glauben?
Gläubig sein, an Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen.
Also was ist der Unterschied zwischen Glauben und Nachfolgen? Es ist so, in Jakobus 2 sagt Jakobus, auch die Dämonen glauben, dass es Gott gibt. Aber das ist kein rettender Glaube. Und der wahre rettende Glaube, der wirkt sich aus in Werken, sagt Jakobus. Und diese Werke zeigen sich eben darin, dass man sein ganzes Leben einrichtet und mit Jesus Christus den Weg gehen will. Also man kann sagen, Glauben und Nachfolge gehört unzertrennlich zusammen. Ein echter Glaube ist immer auch eine Nachfolge in den Fußstapfen des Herrn. Wollt noch jemand was sagen? Ja.
Also bei mir steht in der Fußnote bei 70, 72.
Ja, das ist der Minderheitstext, hat 72. Der Mehrheitstext, also die Mehrheit der Handschriften, hat 70. Ja. Was bedeutet die Zahl 70 im Judentum? 7 ist doch die Zahl der Vollkommenheit und dann 10-mal Vollkommenheit, ja, ist natürlich schon eine Verstärkung der Vollkommenheit.
Nein, es ist 8.
8? Fülle. Fruchtfülle ist 9.
Mose hat ja auch 70 Älteste bestellt.
Ja, genau. Genau. Mose hat 70 Älteste eingesetzt und die Zahl 70 geht aber noch weiter zurück in der Völkertafel. In 1. Mose 10, wie?
12 Steine, 13, 12,
ja, und die 12 Wasserquellen, das sind in Elim, ja, 2. Mose. Aber eben das erste Mal, wo man diese Zahl 70 so markant antrifft, es ist 1. Mose 10, die Nachkommen von Noah, Sem, Ham und Japhet, werden 70 Namen aufgeführt, von denen die ganze Menschheit abstammt. Und darum haben ja auch die Rabbiner gesagt, die Zahl 70, das ist die Zahl der Nationen. Und zum Beispiel am Laubhüttenfest, da hat man ja nach 4. Mose, ich gebe nur die Stelle an, für die, die gerne aufschreiben. Und das ist eigentlich etwas Wichtiges, denn nur Genies können alles behalten, ohne aufzuschreiben. Und also in 4. Mose, ja, 29, da wird das Laubhüttenfest beschrieben und wird genau gesagt, wie viele Stiere pro Tag geschlachtet werden müssen. Und zwar eben am ersten Tag sind es 13, am nächsten Tag 12 und so geht das runter, 11, 10 bis zum Schluss. Und wenn man es alles zusammenzählt, sind es 70 Farren, 70 Stiere. Und die Rabbiner haben schon gesagt, das Laubhüttenfest spricht ja eben von dem Friedensreich des Messias, das eben nicht nur für Israel sein wird, sondern auch für alle Nationen. Also da ist andeutungsweise schon etwas von einem Missionsdienst, der sich schließlich dann über Israel hinaus fortsetzen wird. Und das wird übrigens nur in Lukas berichtet, diese 70. Und gerade im Lukas-Evangelium geht es ja darum, dass die Gnade Gottes über Israel hinausgeht, auch zu den Nationen. Ja, und der Herr sagt, die Ernte zwar ist groß, Vers 2, der Arbeiter aber sind wenige. Das war schon damals schon so, nicht nur heute. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Weiß jemand, was aussenden hier im Grundtext heißt?
Ekballo.
Ekballo. Und da steckt unser Wort Ball drin. Eck, aus, Ballo, werfen. Ja. Ja, und das ist ja wirklich, es gibt ja andere Wörter für aussenden. Ja, wie Apostello und so weiter. Aber hier Ekballo ist schon ein bisschen stärker.
Das ist auch gleich wie beim Fischer, das Auswerfen der Angelrute.
Jawohl, Auswerfen der Angelrute. Aber hier geht es wirklich darum, dass eben die Arbeiter, die müssen vom Herrn, es braucht manchmal wirklich etwas von ihm, einen Stoß, dass man bereit ist, überhaupt zu gehen. Und dann macht der Herr klar, es ist aber eine schwierige Aufgabe. Ich sende euch aus wie Lämmer inmitten von Wölfen. Und dann Anweisungen über die ganz erinnern wieder an Kapitel 9 bei den Zwölfen, wo er gesagt hat, dass sie alles nicht mitnehmen sollen und wie sie da eben also von Ort zu Ort gehen werden. Und wenn sie in ein Haus kommen, dann sollen sie zuerst sagen, Friede diesem Haus. Das ist ein Segen, ein Segensspruch. Und dann sagt der Herr, und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, ein Sohn des Friedens, das ist jemand, der diesen Frieden von Gott auch wirklich im Glauben aufnimmt. Ja, 10 Vers 6. Ein Sohn des Friedens, so wird euer Friede darauf ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren. Das heißt also, der Segen ist nicht automatisch wirksam. Der Segensspruch hat nicht eine magische Kraft. Ja, sondern es ist genau gleich wie beim Beten. Man kann für jemanden beten, aber das heißt noch lange nicht, dass diese Person dann unbedingt sich bekehren muss, wenn man für ihn betet. Aber es gibt ihm eine besondere Chance. Und so kann das Gebet erhört werden oder auch nicht erhört werden. Und der Segen kann eben auch erhört werden oder nicht erhört werden. Und übrigens, das Gleiche gilt bei Flüchen. Wo steht das?
Wie ein Sperling wegflattert.
Ja, wo?
Eine Schwalbe weg.
Ja.
Sprüche 10.
Noch ein paar Kapitel dazu. Und dann ist man schon in 26.
So ein unverdienter
Flug. Ja, man kann einen kleinen Vogel an den Rand der Bibel zeichnen, dann findet man die Stelle sofort wieder. 26,2. Liest du vor, Edmund?
wie der Sperling hin und her flattert, wie die Schwalbe wegfliegt, die Schwalbe natürlich, so ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein.
Ja, das ist ganz wichtig. Ich habe das erlebt, wie Gläubige manchmal Angst haben vor Flüchen. Und zwar eben auch bösartigen Flüchen, nicht wahr? Das spielt ja im Okkultismus eine große Rolle, dass auch in den Familien quasi Flüche über die Nachkommen ausgesprochen werden. Und dann denken die, oh, ich stehe da unter einem Fluch. Braucht ein Bekehrter überhaupt keine Angst zu haben? Wie ein flatternder Vogel, und er fliegt weg, so ein unverdienter Fluch. Er trifft nicht ein. Ein Kind Gottes muss nicht Angst haben. Und zwar es ist auch so, wenn man sich bekehrt, da kommt man ja aus dem Reich der Finsternis, Kolosser 1, 12, 13, heraus und wird versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und das sind übrigens beides Mal Auriste im Griechischen. Punktuelle Handlungen in der Vergangenheit, abgeschlossen. Aus der Gewalt der Finsternis errettet, punktuell und versetzt, auch punktuell in der Vergangenheit, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das muss man im Glauben wirklich erfassen, dass das so ist. Und dann heißt es auch in 1. Johannes 5 am Schluss, und der Böse tastet ihn, den Wiedergeborenen, nicht an. Und das habe ich sehr eindrücklich so mitbekommen in Afrika. In Togo wurde mir erklärt, wenn der Schaman, der Zauberer, wenn der zum Beispiel eine Riesenschlange, eine Boa, schickt auf eine Person, dann beißt die und die Person stirbt. Obwohl, Boas sind ja nicht giftig. Aber wenn der Zauberer das schickt, dann stirbt die Person. Und das geschieht auch, dass er zum Beispiel ein Insekt schicken kann. Aber die wissen das, die Schamanen, bei denen, die bekehrt sind, bei den Gläubigen, bei den Kindern Gottes, funktioniert das alles nicht. Also nicht, dass ein Fluch im Okkultismus einfach nichts ist, aber für die Gläubigen muss man keine Angst haben. Ja, also das so als kleiner Exkurs. Auch hier, der Segen kommt nicht automatisch. Wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede darauf ruhen. Wenn aber nicht, so wird er zu euch zurückkehren.
Also was kehrt zurück?
Der Friede. Der Segen, der Frieden, der in diesem Segensspruch ausgedrückt wird. Also der Segen kommt quasi wieder zurück. Das heißt eben, hat keine Auswirkung für die Person. Und dann sagt der Herr, in demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt, was sie euch anbieten. Und dann sagt er aber, geht nicht aus einem Haus in ein anderes. Nicht wahr? Da kann es sein, da kommt man in ein Dorf und wird aufgenommen. In einem Haus. Und dann plötzlich merkt man, oh, der Nachbar, der ist übrigens reicher und hat schönere Zimmer. Jetzt könnte man ja da mal Tschüss sagen und danken, das war ja ganz toll und nett. Und der Herr sagt, nein, dann bleibt dort und esst, was euch vorgesetzt wird. Also nicht einfach, das mag ich nicht und das mag ich nicht. Das ist schon ein Problem. Wenn man nicht bereit ist, mit den Leuten mitzuessen, das verletzt sie. Und auf der anderen Seite, wenn man so in verschiedene Kulturen kommt und die merken, dass man das rühmt, das ist ganz wichtig. Und das öffnet auch die Herzen und den Zugang. Ja, und so sagt der Herr, esst, was sie euch anbieten. Und sie haben den gleichen Auftrag eben zu die Kranken zu heilen und das Reich Gottes zu verkündigen. Aber der Herr warnt, wenn man euch ablehnt, dann wird das Gericht über sie kommen. Sodom wird es erträglicher gehen an jenem Tag, am Tag des Gerichts. Nun, warum ist der Herr in seiner Aussage hier so viel härter als bei den Samaritern vorhin? Weil diese Juden mehr wussten und erkannten, dass Jesus Christus der Messias sein muss. Und sie sahen all die Prophezeiungen eben auch über die fünf Bücher Mose hinaus, aus Jesaja, aus Micha und so weiter und so fort, wie sich das alles erfüllt hat. Und darum waren die so viel verantwortlicher. Und darum kommen dann diese Weherufe, Vers 13, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida. Und dann auch noch Kapernaum. Diese drei Ortschaften in den parallelen Stellen in Matthäus erfahren wir, dass hier die meisten Wunderwerke des Herrn geschehen sind. An diesen drei Orten. Wo liegt Kapernaum?
Am See
Genezareth. Norden des Sees Genezareth, genau. Und dann mit Chorazin.
Westlich davon.
Ja, ein bisschen weiter in den Hügeln, aber nicht so weit weg, ja, ganz nahe. Und Bethsaida.
Das heißt, im Sumpfgebiet des Sees Genezareth.
Ja, genau. Es ist im Sumpfgebiet des heutigen Sees Genezareths im Nordosten. Und zwar, es gibt noch einen anderen Ort, den man bei Ausgrabungen mit Bethsaida identifiziert hat, aber es ist garantiert der falsche Ort. Die Argumente für Arabisch sagt man Et Tel, dieser Ort, man hat nur Probegrabung gemacht und hat gemerkt, dass da eben Häuser im Sumpf drin sind. Das ist das biblische Bethsaida. Bethsaida heißt übrigens Haus des Fischens. Und das andere Bethsaida ist übrigens ziemlich weit weg vom See Genezareth. Aber das Fischerhaus, das ist eben da direkt am See. Und nun, der Herr sagt, wehe, kündige das Gericht an. Und das ist schon interessant. Was ist heute Bethsaida? Ein Sumpf. Was ist heute Chorazin? Wie? Ein Steinhaufen. Ruine. Also, ich war mit der jüdischen Einwanderungswelle ab 1882, 3 Millionen aus aller Welt, aus allen 5 Kontinenten sind zurückgekehrt und sie haben die verlassenen Städte wieder aufgebaut und bewohnt, wie das in Amos 9, in den letzten 2 Versen, vorausgesagt wird. Aber keine Siedlung wurde gegründet in Bethsaida, keine Siedlung wurde gegründet in Chorazin und auch nicht in Kapernaum. Dort wohnen ein paar. Wie? Ja, dort oben hat es Klippendeckse, aber jetzt gerade in Kapernaum selber. Ja, ja. Also ein paar Mönche wohnen da. Aber keine israelische Siedlung, kein neues Dorf. Ausgerechnet diese drei Orte. Also diese Ruinen erinnern an diese Worte des Herrn. Wehe dir, ihr habt eine solche Chance gehabt und habt das verpasst. Und eindrücklich ist, der Herr sagt, du Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades, bis zum Totenreich, wirst du hinabgestoßen werden. Auf welcher Höhe liegt Kapernaum?
Minus 200 Meter.
Minus 212. Nicht wahr? Das gehört ja zu diesem Jordan-Grabenbruch. Da kommen zwei Kontinentalplatten kommen zusammen, aber eben nicht ganz. Und da sind die geologischen Schichten dazwischen eingebrochen. Und darum ist das Tote Meer minus 400. Und wenn man im Norden des Toten Meeres noch auf den Grund gehen würde, nochmals 400. Im Süden, da ist es ja ganz, ganz flach. Aber im Norden nochmals 400. Darum wird eben das Land Israel auch genannt in Hesekiel 38 der Nabel der Erde. Das ist wirklich der tiefste Punkt der Welt. Und zu diesem Grabenbruchsystem gehört Kapernaum. Minus 212, tiefer als Death Valley in Nordamerika. Und die Amerikaner sind stolz. Aber eben da Kapernaum. Und der Herr sagt, du bist erhöht worden bis zum Himmel. Warum? Weil der Sohn Gottes gekommen ist, um in Kapernaum Wohnsitz zu nehmen. Im Haus von Petrus und Andreas. Er ging von Nazareth weg dorthin und von dort aus, von Kapernaum, was heißt sein Name?
Kapernaum, mein Kampf.
Wie?
Das kleine Ort.
Aber was heißt der Name? Kapernaum. Dorf des Trostes. Ja. Und von dort aus begann der Herr Jesus, seine Botschaft des Trostes zu verkündigen. Also Kapernaum ist als Stadt wirklich zum Himmel emporgehoben worden. Aber in Matthäus lesen wir, dass trotz all dieser Wunderwerke, die dort geschehen sind, eben in größter Zahl an diesen drei Orten, haben sie ihn abgelehnt. Die Masse hat ihn abgelehnt. Und darum kündigt der Herr den Sturz ins Totenreich an. Ja?
In Vers 13 tut der Herr Jesus sagen, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, wieso nimmt er die zwei Städte?
Ja, das sind jetzt eben... Ja, natürlich. Warum erwähnt der Herr Tyrus und Sidon? Das sind heidnische Städte, über die in der Vergangenheit schon Gottes Gericht gekommen ist. Das wird in Hesekiel ausführlich beschrieben. Nicht wahr? Hesekiel besteht aus drei Teilen, 1 bis 24, der Untergang Jerusalems. Und der dritte Teil, 33 bis 48, die Wiederherstellung Jerusalems. Und dazwischen kommt eben der Teil mit Tyrus und Sidon. Dort werden insgesamt sieben, haben wir die Zahl sieben, heidnische Städte und Länder erwähnt, über die das Gericht Gottes kommt. Und gerade Tyrus und Sidon, und das hat sich erfüllt. Und der Herr sagt, wenn diese Heiden diese Chance gehabt hätten, wie ihr das hier gehabt hättet, die hätten ganz anders reagiert. Und ja, das zeigt übrigens auch die Allwissenheit Gottes. Gott weiß nicht nur alles im Voraus, was kommen wird, sondern er weiß auch, was gekommen wäre, wenn. Und das in allen Kombinationen. Das ist Gottes Allwissenheit. Gott weiß, wenn ich 1563 in Kalkutta geboren worden wäre, wie mein Leben geworden wäre. Ja, das ist nur ein Beispiel. Ich hätte ja vielleicht in Machu Picchu geboren werden können, bei den Indianern. Und zwar 1712. Ja?
Was würdest du sagen, ist die Bedeutung dieser Aussendung der 70 für Mission bzw. Evangelisation heute? Oder was können wir für uns daraus nehmen?
Es ist so, das haben wir eben schon betrachtet bei Kapitel 9. Dort hat der Herr Jesus auch die 12 ausgeschickt und hat ihnen gesagt, nehmt nicht Stäbe mit, Tasche und so weiter. Und hat erwartet, dass Israel, dass Israeliten sie aufnehmen und versorgen. Und das hier auch wieder. Aber, ganz wichtig, in Kapitel 23, was sage ich, in Kapitel 22 sagt der Herr, wie war das damals, als ich euch ausgeschickt habe? Kann man für sich lesen ab Vers 35. 22, Vers 35 und folgende. Hat euch etwas gemangelt? Und sie sagen, nein, nichts. Und dann sagt der Herr, aber jetzt kommt es anders. Jetzt müsst ihr Vorsorge leisten und das und das eben im Voraus bereitstellen. Also, man kann diese Aussendung der 70 nicht eins zu eins übertragen, sondern das war wirklich eine Epoche, für die diese Aufträge so gültig waren. Und da gab es ganz klar eine Änderung. Lukas 22, das gehört eben zu diesem geraden Schneiden des Wortes, wie das 2. Timotheus 2, Vers 15 sagt, man muss das Wort gerade teilen, dass man nicht einfach einen Abschnitt nimmt und tuck, so überträgt. Aber Grundsätze daraus gelten immer noch. Zum Beispiel sagt der Herr in Vers 7, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und das zitiert der Apostel Paulus, wo?
1. Timotheus 5, 18.
Ja. Und zwar zitiert er das als die Heilige Schrift, 1. Timotheus 5, Vers 18, denn der Arbeit ist seines Lohnes wert und macht dort klar, dass wenn jemand treu im Evangelium dient, dann gilt dieses Wort für ihn. Und so sehen wir, obwohl eben diese Aussendung eine, kann man sagen, eine spezielle Station war in der Heilsgeschichte, die eine Änderung erfahren hat, gewisse Dinge daraus, die sind immer noch gültig. Und so ist es auch wichtig, wenn man überhaupt die ganze Bibel auslegt, das Alte Testament, sieht man, so vieles ist speziell für Israel gesagt worden. Und dann kann man Israel nicht einfach eins zu eins auf die Gemeinde übertragen. Aber sehr vieles kann man eben doch. Und das muss man immer mit dem Licht des Neuen Testaments tun. Ja?
Also ich dachte zum Beispiel an den Trend, den es heute, glaube ich, gibt, dass man so eine Person des Friedens sucht, oder allgemein könnte man auch sagen, vielleicht, wenn ich so eine Person des Friedens, einen Sohn des Friedens finde, da bleibe ich bei dieser Person. Und dann das andere zum Beispiel mit dem Staub abschütteln.
Ja.
Können wir auch so denken, dass wir sagen, okay, diese Leute sind nicht offen für das Evangelium, wir schütteln quasi den Staub ab und ziehen weiter. Solche Dinge.
Ach so. Ja, das ist so, dass gerade das mit dem Sohn des Friedens, das hat ja geändert. Weil der Herr in Kapitel 22 sagt, jetzt ist es anders. Jetzt könnt ihr nicht mehr erwarten, dass quasi, damals war es die Gesellschaft in Israel, dass die für euch sorgen. Und im Gegenteil, im dritten Johannesbrief wird gesagt, es sind manche ausgegangen für den Namen des Herrn Jesus. Und die nehmen nichts von den Nationen. Also die nehmen kein Geld an von den Ungläubigen. Und dann sagt er, wir nun sind eben schuldig, solche treuen Brüder zu unterstützen. Und das ist ein wichtiger Punkt, eben, dass wir für missionarische Unternehmungen nicht bei der Welt Geld holen. Ja? Und aber da könnte man sagen, ja, aber der Herr hat sie ausgeschickt und wer da sie aufnahm, war das gut. Aber das war eben für diese Zeit für Israel. Und so kann man also sagen, gewisse Dinge sind übertragbar, aber nicht alle. Und das mit dem Staub an den Füßen, einmal findet man, wie das der Apostel Paulus gemacht hat. Wo? Jetzt sind wir mit der Zeit schon durch. Apostelgeschichte. Ich lese gerade vor, da war Paulus in Antiochia, hatte in der Synagoge gepredigt und evangelisiert. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung wider Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen wieder sie ab und kamen nach Ikonium. Also, ein einziges Beispiel, wo der Apostel Paulus das gemacht hat, es war also nicht etwas, was er ständig gemacht hat. Und noch wichtig, er hat das gemacht gegenüber dem Judentum, das die klare Verkündigung des Messias abgelehnt hatte. Und das ist natürlich auch nochmals ein Unterschied. Und das Problem heute ist, dass viele die Judenmission vernachlässigen. Dabei hat die Judenmission biblisch gesehen eine Priorität. Ich glaube, der Apostel Paulus sagt in Römer 1, Vers 16, das Evangelium ist Gottes Kraft jedem Glaubenden, dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Aber so viele vergessen die Wichtigkeit der Judenmission. Also bevor man dann die Füße abschütteln kann, weil man alles ganz klar gemacht hat und es zu einer klaren Verwerfung gekommen ist, dann sollte man zuerst mal etwas wirklich tun in dieser Richtung. Ja, die Zeit ist vorbei, wir müssen auf nächstes Mal verschieben. Ich wollte eigentlich viel weiterkommen, aber das tut nichts zur Sache. Und zwar ist es ganz wichtig, eben, dass diese Fragen und diese Exkurse, die machen ganz Wesentliches aus. Denn da lernt man eben diese Dinge, die lehrmäßig auch von Bedeutung sind, kennen.